The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 29. Januar.
Dieses Gedenken ist nicht als ein in die Zukunft wirkendes Schuldbekenntnis gemeint. Schuld, meine Damen und Herren, ist immer höchst persönlich, ebenso wie Vergebung. Sie vererbt sich nicht. Aber die künftige Verantwortung der Deutschen für das Nie wieder ist besonders groß, weil sich früher viele Deutsche schuldig gemacht haben.
Es ist der 19. Januar 1996, als Bundespräsident Roman Herzog diese Worte im Deutschen Bundestag spricht. Der Anlass: die Einführung eines Gedenktages an die Opfer des Nationalsozialismus, in dessen Mittelpunkt eine Stunde des Erinnerns im Parlament steht. Es ist eine Tradition geworden, damit das Geschehene nicht in Vergessenheit gerät. Und das wollen wir heute Morgen hier würdigen. Am heutigen Mittwoch wird der 88-jährige Roman Schwarzmann aus Odessa sprechen, Jude und Holocaust-Überlebender. Aufgewachsen ist Schwarzmann in Berschat, 300 Kilometer nordöstlich von Odessa, als drittjüngster von 9 Kindern. Er ist 5 Jahre alt, als deutsche und rumänische Truppen den Ort einnehmen und ihn zum Ghetto machen. Wir lebten zusammengefercht in engen Häusern, so hat es Schwarzmann in einem Interview erzählt. Und wenn jemand starb an Hunger, Kälte oder Krankheit, was sehr oft vorkam, blieben die Leichen oft noch tagelang im Haus. Vor allem der Hunger, der Mangel an Essen bestimmten unser Leben. Die Erzählungen der Überlebenden sind es, die die Dimension des vielbeschworenen Nie wieder greifbar machen, das heute viele so leicht und leichtfertig im Munde führen. Und deshalb wollen wir die Überlebenden zu Wort kommen lassen. Die Frauen und Männer, die in den vergangenen fast 30 Jahren in den Gedenkstunden des Bundestags gesprochen haben. Inge Deutschkron, deutsch-israelische Schriftstellerin, erlebt als 10-jähriges Mädchen in Berlin die Machtergreifung der Nazis. Ihre Mutter habe ihr damals gesagt: Du bist Jüdin, du gehörst jetzt zu einer Minderheit. Der Vater, der im Ersten Weltkrieg freiwillig kämpfte, an der Schlacht von Verdun teilnahm und mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurde, verlässt Deutschland. Inge und ihre Mutter bleiben.
In ein sogenanntes Judenhaus eingewiesen, mussten sich immer 2 Personen ein Zimmer teilen. Um unsere Ausgrenzung perfekt zu machen, wurden die Telefonkabel durchschnitten, nahm man uns die Radioapparate weg. Der Gang zum Friseur wurde verboten, so wie das Waschen unserer Wäsche in einem Salon. Seife durfte uns nicht verkauft werden, auch Eier und Kuchen nicht.
Als die Nazis ihr Versprechen vom judenfreien Berlin einlösen und die Massendeportationen beginnen, verstecken die beiden sich. Über die Deportationen sagt Inge Deutschkron:
Auch ich sah sie vom Fenster aus, sehe sie noch heute, in ihrem Erschrecken wie erstarrt. Von Polizisten in die Wagen gestoßen. Schnell, schnell, trieb man sie an. Diese letzte Deportation aus Berlin dauerte mehrere Tage. Dann waren sie alle weg. Ich begann mich schuldig zu fühlen. Mit welchem Recht, so fragte ich mich, verstecke ich mich, drücke ich mich vor einem Schicksal, das auch das meine hätte sein müssen. Dieses Gefühl von Schuld verfolgte mich. Es ließ mich nie wieder los.
Ruth Klüger, in Wien geboren, ist 12 Jahre alt, als sie mit ihrer Mutter nach Theresienstadt gebracht wird und dann nach Auschwitz. Dort gelingt es Ruth Klüger, im Sommer 1944 unter Vorgabe eines falschen Alters für das Arbeitslager Christianstadt ausgewählt zu werden. Zwangsarbeit als Entkommen vor der Vergasung.
Die ersten Tage in Christianstadt waren für mich der Inbegriff von Erleichterung, um nicht zu sagen Glück. Es war warm, es gab Gras und Bäume im Wald, die Luft war klar. Das war eine Wohltat nach dem kadaverartigen Dunst, der in Auschwitz von den Kaminen ausgehend über dem Lager hing. Vor allem war die erdrückende Todesangst vorbei.
Dieses positive Gefühl verfliegt schnell, so Ruth Klüger. Sie erzählt von der Sirene, die sie weckt, von den Appellen in Dunkelheit und Kälte.
Wir wurden morgens durch eine Sirene oder Pfeife geweckt und standen im Dunkelappell. Stehen, einfach stehen, ist mir noch heute so widerlich, dass ich manchmal aus einer Schlange ausscheide und weggehe, wenn ich schon fast an der Reihe bin. Einfach, weil ich keinen Augenblick länger in irgendeiner Reihe bleiben möchte.
Ruth Klüger verrichtet Männerarbeit, Waldroden, Holzhacken, Schienen tragen. Auch in den Steinbruch muss sie. Über die Zwangsarbeit sagt sie:
Genau gesehen ist Zwangsarbeit insofern schlimmer als Sklavenarbeit, weil der leibeigene Sklave einen Geldwert für seinen Besitzer hat, den dieser verliert, wenn er den Sklaven verhungern oder erfrieren lässt. Die Zwangsarbeiter der Nazis waren wertlos. Die Ausbeuter konnten sich immer noch neue verschaffen. Sie hatten ja so viel Menschenmaterial, wie sie es gerne nannten.
Eva Sepesi, geboren 1932 in einem Vorort von Budapest, ist 6 Jahre alt, als die Rassengesetze der Nazis in Ungarn in Kraft treten.
Ich musste meine geliebten Haustiere abgeben, nur weil ich Jüdin bin. Ich durfte nicht mehr ins Schwimmbad, nur weil ich Jüdin bin. Ich spürte die Ausgrenzung in meiner Schule, auch von meinen besten Freunden, nur weil ich Jüdin bin.
Eva Sepesi flieht in die Slowakei. Allein, ohne Eltern, ohne Bruder, und sie kommt bei ihr bis dahin fremden Menschen unter. Doch die Nazis spüren sie auf und deportieren sie nach Auschwitz.
Zitternd stand ich am 2. November 1944 auf der Rampe in Auschwitz-Birkenau. Damals ahnte ich nicht, dass meine Mama und mein 7-jähriger Bruder Thomas bereits 4 Monate vorher dort angekommen und direkt nach der Ankunft vergast wurden. Dann wurde mir eine Nummer auf meinem linken Unterarm tätowiert. Ab diesem Zeitpunkt war ich nur noch die Nummer A26877.
Als eines der wenigen Kinder überlebt sie das Lager. Ihre Botschaft?
Ich sage immer zu den Menschen, mit denen ich spreche: Ihr habt keine Schuld für das, was passiert ist. Aber ihr habt die Verantwortung für das, was jetzt passiert.
Das ist der Kern dessen, was Roman Herzog damals die Mahnung zum Erinnern genannt hat. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Staatsrechtler Professor Udo Di Fabio hat einen Schuldigen ausgemacht für den EU-Bürokratiewahnsinn. Deutschland.
Wie soll man denn von Brüssel aus deregulieren, wenn ein großer Mitgliedstaat wie Deutschland immer wieder mit neuen regulativen Initiativen auf den Markt kommt?
Anne Schwedt in New York schaut zum Start der Berichtssaison auf Boeing. Und wir feiern eine Leinwandlegende, nicht nur wegen ihres Schnurrbarts, aber auch wegen ihres Schnurrbarts.
Unser Staat ist groß darin geworden, uns im Alltag mit Stützrädern durch Bürokratie auszustatten.
Die Menschen können auf einen Staat setzen, auf eine Bundesregierung, die alles, was sinnvoll und möglich ist, in Bewegung setzt, um denen zu helfen, die Hilfe brauchen.
Und wir haben aber den Anspruch als Sozialdemokratie, dass der Staat für alle funktioniert. Und er funktioniert in vielen Teilen halt nicht mehr gut.
Wir brauchen also einen Staat, der zu seinen Entscheidungen steht, der Wirtschaft Planungssicherheit gibt und einen Rahmen, auf den die Wirtschaft sich dann verlassen kann.
Der Staat. Die Politiker beschwören ihn, die Bürger schimpfen auf ihn und hoffen zugleich auf ihn. Egal, ob bei der Pünktlichkeit der Deutschen Bahn, bei der Frage der Standortattraktivität, bei der Effizienz der aufgeblähten Verwaltung oder beim Anpacken der ewig gleichen Streitfragen, wie zum Beispiel der Migration, der Staat wirkt wenig agil dieser Tage. Mit dem Staatsrechtler Professor Udo Di Fabio habe ich auf der Pioneer 2 zum Thema Staatsreform zwischen Verfassung und Verfasstheit gesprochen. Vor Publikum. Zuerst hat er eine Keynote gehalten und erklärt, warum er nicht dafür plädiert, den vermeintlichen Bremser, nämlich den Föderalismus in Deutschland, abzuschaffen. Hier ein kleiner Auszug.
Ich glaube, der Föderalismus, den sollten wir nicht durch Zentralismus ersetzen. Viele glauben, der Föderalismus sei das Problem. 16 Landesregierungen, 16 Landesämter für Verfassungsschutz. Klingt alles wahnsinnig. Teilweise ist es auch wahnsinnig. Aber man muss sehen, Frankreich hat pro Kopf gesehen als Zentralstaat mehr Angehörige im öffentlichen Dienst als wir in Deutschland. Also die Vorstellung, wenn man Zentralstaat ist, spart man Verwaltung ein, kann stimmen, muss aber nicht stimmen. Und außerdem sage ich immer gegenüber den Zentralisten, was macht der Bund denn eigentlich besonders gut mit seinen Kompetenzen? Bundeswehr, großartig. Bundeseisenbahn, Bundesverantwortung, läuft toll. Vor allen Dingen das Schienennetz, denn das ist die Bundesaufgabe. Den Rest hat er formell privatisiert, aber nur formell. Die atomare Endlagerung hat der Bund schon Anfang der 60er Jahre versprochen, dass er das macht. Meiner Ansicht nach werde ich und meine Kinder werden das nicht erleben, dass der Bund die atomare Endlagerung. Wo kommt das Vertrauen her, dass der Bund, jetzt wenn er die Schulen in der Hand hätte, dass dann alle Probleme in den Schulen gelöst werden? Alle Toiletten laufen dann wieder. Also, Sie sehen, zunächst einmal kriegen Sie von mir gar keine gescheite Antwort. Aber es ist eine Antwort. Wir sollten nicht über die große Staatsreform und Föderalismusreform nachdenken. Ich weiß, dass viele kluge Leute sich da was vorstellen, aber ich glaube, das würde uns Zeit, Ressourcen nehmen. Sowas dauert Jahre, beschäftigt die politischen Organe. Nach meiner Einschätzung brauchen wir einen grundlegenden Politikwechsel. Und das ist ganz was anderes, als den Staat umzubauen. Wir brauchen andere Inhalte in der Politik und wir brauchen vor allen Dingen eines. Die Wirklichkeit einer modernen Steuerung, einer modernen Staatssteuerung findet im Europa der Europäischen Union auf der europäischen Bühne statt. Das heißt, die Bundespolitik muss endlich aus ihrem leicht autistischen Zug heraustreten. Wir sagen immer als Deutsche, wir sind glühende Europäer. Sind wir auch. Nur heißt das noch nicht, dass man auch eine kluge und systematische, eine konsistente Europapolitik deswegen macht, nur weil man ein glühendes Herz für Europa hat. Deutschland hat vieles im Alleingang gemacht. Beim Atomausstieg waren wir ja sicher, dass alle uns folgen. Die ganze Welt. Die Deutschen schauen sich nicht um, ob wirklich einer hinterherkommt. Wir haben uns bei der Migrationspolitik isoliert in Europa. Wir haben uns isoliert. Sie haben gerade über Migrationspolitik gesprochen, aber wenn es eine Lösung gibt, dann kann sie nur über die Europäische Union kommen und wir müssen endlich von Berlin aus in Brüssel mitgestalten und zwar mit Konzeption. Man wartet auch teilweise auf Führung, man wartet nicht auf deutsche Bevormundung, um Gottes Willen, aber man wartet auf Konzepte, die verhandlungsfähig sind, mit denen man etwas anfangen kann. Also die Reform findet auf den politischen entscheidenden Feldern statt. Und sie findet statt, wenn ich jetzt Herr Merz wäre, dann würde ich sagen, falls er denn Kanzler wird, dann würde ich sagen, ich werde im Kanzleramt einen Spezialminister nur für Europa einsetzen. Und der wird alles beobachten, was auf der europäischen Bühne stattfindet. Und der ist verantwortlich, dass mit europäischen Maßnahmen die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands wieder verbessert, ich würde fast sagen, wiederhergestellt wird. Das wäre ein programmatisches Versprechen, denn da müssen wir ansetzen.
Herr Di Fabio, jetzt haben Sie als Vorschlag für Disruption in Deutschland ein neues bürokratisches Instrument zu schaffen, gerade genannt, nämlich einen neuen Kanzleramtsminister, der sich mit europäischer Bürokratie beschäftigt. Habe ich das richtig verstanden?
Mit europäischem Bürokratieabbau beschäftigt, genau. der soll ja die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Das heißt, der soll Vorschläge machen, wie man sowas wie die Lieferkettenverordnung wieder los wird. Oder wie man sie so umgestaltet, dass sie in der Wirtschaft einen Impuls gibt zu einer bestimmten Nachhaltigkeitsidee, ohne das mit Berichtspflichten, Dokumentationspflichten, mit Verschärfung der Haftungsvorschriften und mit einer völlig unklaren Pflichtenlage der Due Diligence zu verbinden. Also, der soll auf Entbürokratisierung drängen.
Aber wenn man sich das Beziehungsgeflecht Deutschland-EU anschaut, dann ist es so, dass in Deutschland sich Bürokratie erdacht wird, die dann nach Europa geht, von Europa nochmal perfektioniert wird und dann nochmal zurück nach Deutschland geht. Wie durchbricht man diesen Mechanismus?
Ja, vor allen Dingen von Deutschland aus. Ne? Also das ist in der Tat so, vieles, was wir als europäische Bürokratie, ich würde mal sagen, bemeckern in Deutschland, haben wir selbst erfunden. Das sind deutsche Produkte. Die Brüsseler Ebene beobachtet Gesetzgebungstätigkeiten in den Mitgliedstaaten mit besonderer Sorgfalt, weil sie ja auch kein Auseinanderdriften der Union will. Man hat ja einen Binnenmarkt und will ja in dem Binnenmarkt einheitliche Regeln haben. Das heißt, wenn ein Staat im Rahmen seiner Kompetenz anfängt zu regulieren, dann ist die, ich würde mal sagen, die Verführung für Brüssel groß, das zu nehmen und zu europäisieren. So ist das geschehen beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz. Sowas können sich nur Deutsche ausdenken, so einen Namen.
Das gute Lieferkettengesetz wäre auch noch eine deutsche Variante.
Das heißt tatsächlich, das ist das Bundeslieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und das hat dann die EU kurze Zeit später übernommen. Der Bundeskanzler hat gesagt, das deutsche Gesetz, hat er vor Unternehmern erklärt, das wird bis Jahresende 2024 abgeschafft. Habe ich jetzt im Bundesgesetzblatt gar nicht gesehen. Aber wäre auch völlig unerheblich, weil wir nämlich verpflichtet sind, die europäische Lieferkettenverordnung ja in deutsches Recht zu implementieren. Also das heißt, wir haben was ersonnen, was europäisch übernommen wird und dann verfestigt wird. Das deutsche Bundesdatenschutzgesetz spielt heute nicht mehr so eine große Rolle, außer bei Bundesbehörden natürlich, weil wir eine Datenschutzgrundverordnung haben, die das deutsche Bundesdatenschutzgesetz noch einmal perfektioniert hat. Und dieser Mechanismus, der ist schwierig. Wie soll man denn von Brüssel aus deregulieren, wenn ein großer Mitgliedstaat wie Deutschland immer wieder mit neuen regulativen Initiativen auf den Markt kommt? Das heißt, der Politikwechsel in Deutschland müsste der sein, dass wir in die umgekehrte Richtung drängen. In die umgekehrte Richtung drängen und sagen, Leute, wir werden in der geopolitischen Konstellation, in der wir uns befinden, wir werden in Europa unweigerlich absteigen, wenn wir weiter für KI Risikoklassen erfinden und das genau durchbuchstabieren, nach Vorstellungen, die übrigens auch immer in Deutschland zumindest großen Anklang finden, wenn nicht sogar ersonnen worden sind. Uns fehlt es an allen Voraussetzungen, um im Wettlauf um die Entwicklung künstlicher Intelligenz wirklich ein führender ein globaler Standort zu werden. Aber wir haben ein intensives regulatorisches Regiment schon bereits aufgestellt. Ich glaube, das ist ein Weg, wie Europa allmählich gegenüber den USA und China immer weiter ins Hintertreffen kommen wird. Wir müssen tatsächlich umsteuern, die Gegenrichtung.
Was braucht es für einen Mentalitätswechsel offenbar auch in einer künftigen Regierung, um von dem Regulieren, Ordnen, Festlegen wegzukommen? Also mir fällt jetzt als Beispiel der Ampel, es ist ja dann nicht gekommen, aber man will eine Leistung einführen, die Kindergrundsicherung, und dazu muss man erstmal eine neue Behörde schaffen mit 5.000 zusätzlichen Mitarbeitern, um dann eine solche Leistung umzusetzen. Diese Denke, die dahinter steckt, wie geht die raus?
Ja, es ist in der Tat eine, ich würde mal sagen, soziokulturelle Prägung, die für Kontinentaleuropa, nicht nur für Deutschland, typisch ist, nämlich die Vorstellung, dass Probleme der Staat löst. Ich nenne das einen etatistischen Zugang zu Problemen. Ich habe mal vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, wo ich so versucht habe zu analysieren, was eigentlich politische Macht ist. Und politische Macht findet eben im Meinungsraum auch statt, also in dem, was du so betreibst. Also du bist auch eine Machthaberin, könnte man sagen.
Aber das kannst du meinem Mann nochmal sagen.
Ja, Ja, also wenn du das zu Hause noch nicht durchgesetzt hast, dann kann ich dir auch nicht helfen. Aber ich glaube, wir müssen uns eins vor Augen halten. Gerade wenn man die europäische Ebene hat. Wir haben jetzt über das Verhältnis Deutschland-Europa gesprochen. Oder Kontinentaleuropa mit seiner kulturellen Prägung des Etatismus. Wir haben in Europa auch ein dichtes Geflecht an Zusammenarbeit mit NGOs ganz bewusst gefördert, die teilweise mit in die Entscheidungsverantwortung einbezogen sind, obwohl sie nicht demokratisch legitimiert sind. Das ist ganz systematisch, übrigens auch beim Lieferkettengesetz und noch stärker die europäische Variante. Also Deutschland war da noch relativ zurückhaltend, aber da hat man in Brüssel noch einen draufgesetzt, weil die Kommission ganz eng mit NGOs zusammenarbeitet, die in den meisten Fällen wirtschaftskritisch sind. Sie sind marktkritisch und entsprechend entfaltet sich eine Misstrauenskultur gegenüber unternehmerischer Initiative. Und das ist ein Grundproblem unserer gegenwärtigen Politik.
Fazit: Der Satiriker Karl Kraus hatte einst recht, als er gesagt hat, was zugunsten des Staates begonnen wird, geht oft zu Ungunsten der Welt aus.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß keine besser als unsere Börsenexpertin Anne Schwedt. Und damit ab nach New York und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, gestern griffen an der Wall Street die Schnäppchenjäger zu, nachdem wir ja wegen DeepSeek am Montag diesen krassen Abverkauf hatten, vor allem bei den Tech-Werten. Der Dow Jones konnte mit einem Plus von 0,3% schließen, beim S&P 500 ging es um 0,9% nach oben und die Nasdaq konnte sogar um 2% zulegen. Am Montag stand da noch ein Minus von teilweise über 3%. Für den Abverkauf verantwortlich war ja das KI-Unternehmen DeepSeek aus China, was es geschafft hat, eine deutlich bessere KI zu bauen als die US-Konkurrenten und das Ganze in kürzerer Zeit deutlich kostengünstiger und sogar mit schlechteren Chips. Das hat dann bei dem Chiphersteller Nvidia zu einem Minus von 17% geführt. Gestern konnte Nvidia aber schon wieder um 9% zulegen und damit zumindest einige Verluste wieder gut machen. Gewinne gab es auch bei den anderen Tech-Unternehmen wie Microsoft oder Broadcom und auch die Energieversorger konnten wieder zulegen. Die Anleger haben ganz offensichtlich eingesehen, dass es am Montag doch eine Überreaktion auf die DeepSeek-News war. Verlierer gab es aber trotzdem. Die Aktien vom US-Autobauer GM verloren um 9%. Die Quartalszahlen fielen zwar eigentlich besser aus als gedacht und auch der Ausblick ist nicht schlecht. Die Anleger befürchten aber, dass da die angekündigten Zölle von Donald Trump noch nicht berücksichtigt sind.
Im Transportsektor hat sich ja einiges bewegt, aber nicht immer vorwärts. Boeing zum Beispiel hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Also Anne, wie geht es dem Flugzeughersteller?
Ja, auf dem Weg der Besserung kann man sagen, Boeing hat gestern seine Quartalszahlen vorgelegt und dabei Fortschritte bei der Unternehmenswiederherstellung bekannt gegeben. Trotzdem gab es im vierten Quartal einen Verlust von 3,9 Milliarden Dollar. Damit steht für Boeing fürs Gesamtjahr ein Jahresverlust von fast 12 Milliarden Dollar, dem größten Verlust seit 2020. Die Boeing-Führung äußerte sich aber optimistisch, da die Auslieferungen der 737 MAX-Maschinen wohl wieder anlaufen und es dadurch sogar sein kann, dass Boeing in der zweiten Jahreshälfte wieder Cashflow positiv wird. Boeing plant außerdem den Verkauf von ein paar kleinen Geschäftseinheiten. Und auch die Behörden hätten die Fortschritte in der Sicherheitsverwaltung von Boeing anerkannt. Die Anleger zeigten sich zuversichtlich mit einem Aktienplus von 1,5%.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass heute ein Mann 80 wird, der bewiesen hat, dass ein Schnurrbart nicht nur ein Gesicht zieren, sondern eine ganze Ära prägen kann. Der Schauspieler und der einzig wahre Tom Selleck. Diese Melodie kennen alle Kinder der 80er. Es ist das Intro der Kultserie Magnum P.I. Über 8 Staffeln hinweg jagte Selleck in der Rolle des lässigen Privatdetektivs Thomas Magnum zwischen Palmen und Pazifik Verbrecher. Im roten Ferrari brauste er auf den Straßen Hawaiis entlang und löste Kriminalfälle. Stets mit Sonnenbrille, Hawaii-Hemd und natürlich dem unverkennbaren Schnäuzer. Und so charmant, groß gebaut und unverschämt gut aussehend wie er war, verkörperte Thomas Magnum alias Tom Selleck den Inbegriff von Männlichkeit. Zumindest bevor die weichgecremten Metrosexuellen übernahmen. Tom Selleck wuchs an der sonnigen Küste Kaliforniens auf und man mag es kaum glauben, er träumte in jungen Jahren nicht etwa von Hollywood. Wie er in seinen Memoiren schreibt, träumte er zunächst davon, Basketballer zu werden. Doch mit der Sportkarriere wurde es nichts. Ihm war ein anderer Weg vorbestimmt, nämlich vor der Linse einer Filmkamera. Und alles begann mit einem Pepsi-Werbespot.
When your energies drain and you thirst for something cold, this is it. Pepsi-Cola. Pepsi's made to be served as cold as you can get it. Because it tastes better cold. Ask the Pepsi Generation.
Mit solchen Werbeauftritten wollte sich Selleck, der damals Betriebswirtschaft studierte, etwas dazu verdienen. Es folgten dann kleinere Filmrollen. 1970 landete er seinen ersten nennenswerten Part, nämlich in der Komödie Myra Breckinridge, Mann oder Frau, an der Seite der Hollywood-Ikone Mae West. 1980, da gelang ihm mit Magnum P.I. der finale Durchbruch. Diese Serie machte ihn zu einem Weltstar. Sie brachte ihm einen Golden Globe ein, einen Emmy und natürlich einen Platz in Millionen Teenie-Zimmern auf Postern an den Wänden. Doch Selleck war kein One-Hit-Wonder. Nachdem die Serie endete, war er noch in zahlreichen Hollywood-Produktionen zu sehen. Heute lebt er mit seiner Familie auf einer Ranch in Kalifornien und dort züchtet er Avocados und verbringt seine Zeit lieber auf einem Traktor als in einem Ferrari. Was sich jedoch nie geändert hat, das ist der Schnurrbart. Der bleibt. Ganz im Sinne Salvador Dalís, ohne einen Bart ist ein Mann nicht richtig angezogen. Und so schließen wir dieses Morning Briefing mit der Hymne für alle Bartträger. Bart Barcelona von Freddie Mercury und Montserrat Caballé. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld. Let the songs begin.